Freuen wir uns alle schon auf das gemeinsame Singen, oder? Ich freue mich riesig drauf. Ich sag mal einen heißen Tipp, im August sind wir soweit. So ein bisschen als Hoffnungsschimmer. Ja, aber vorher machen wir noch ein bisschen in unserer Predigtreihe weiter. Mit Gott auf der Baustelle ist das heutige Thema, wir sind in Nehemia 3. Nehemia 3, tut mir leid, bei Predigtreihen ist immer der Fall, wenn man dazu stößt, hat man vorher das nicht mitbekommen. Ich versuche mal denen zu helfen, die heute zum ersten Mal vielleicht dabei sind und uns damit reinzunehmen, das Thema. Ja, vielleicht erstmal ein Blick auf eine andere Mauer. Es geht ja in unserer Geschichte um eine große Mauer, aber das ist eine andere Mauer. Das Bild kennen sehr wahrscheinlich die meisten von uns. Die chinesische Mauer ist die größte und längste Mauer, die jemals gebaut wurde. Sie ist so groß, sagt man, dass man sie aus dem All sehen kann. Das ist aber, glaube ich, ein Gerücht. Das stimmt, glaube ich, gar nicht so. Ist jemand schon mal da gewesen? Ich meine nicht im All, sondern bei der Mauer. Jemand schon mal da drauf gelaufen? Niemand. Also das ist eins der Dinge, die wir vielleicht noch vor unserem Lebensende machen sollten. Ich habe mir das auf jeden Fall vorgenommen, irgendwann mal auf dieser Mauer zu laufen. Sie ist 10 Meter hoch, 6 Meter tief und 8000 Kilometer lang. 8000 Kilometer. Ja, das ist unglaublich. 220 vor Christus ist sie gebaut worden, um sich vor den einbrechenden Horden aus dem Norden, reimt sich sogar, immer wieder zu schützen. Das ging bis ins 17. Jahrhundert, die Bauzeit. Also wirklich lange hat man gebaut. Man wollte eine absolut unüberwindliche Abwehr schaffen gegenüber Feinden, die reinkommen. Die sollte zu dick sein, um sie zu durchbrechen, und zu lang, um sie zu umgehen. Interessanterweise ist die nie durchbrochen worden, sondern immer wenn da welche reinkamen, auch Feinde, war das durch Bestechung passiert. Man hat einfach ein paar Wärter bestochen, konnte aber durchmarschieren und so sind immer wieder auch Feinde eingebrochen. Aber darum geht's mir gar nicht, es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Bauwerk. Und in unserer Predigtreihe ist die Mauer natürlich nicht so groß, die Nehemia da bauen lässt oder wieder errichten lässt, aber es ist auch sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Vielleicht mal zum Hintergrund für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Nehemia war ja der Mundschenk des Königs von Persien, damals des größten Weltreiches, und er war durch einen Impuls von Gott, durch einen Boten, Gott gibt da so einen Impuls auch noch dazu, wieder zurückgekommen in die Heimatstadt Jerusalem, wo die Israeliten vor 140 Jahren deportiert wurden. Und ein Teil war schon wieder zurückgekehrt aus dem Exil. Und er ist auch jetzt zurückgekehrt, hat die Vollmachten des persischen Königs bekommen, die Mauer wieder aufzubauen. Das war ihm so, so bewusst geworden, dass das eine Schande für Gott ist quasi, dass die Jerusalemer Mauer noch nicht existierte oder nicht wieder existierte. Und er war zurückgekommen und was erlebt er dort? Ein entmutigtes Volk, das seit mehreren Generationen in dieser zerstörten Stadtmauer lebten und nicht mehr daran glaubten, dass es noch möglich wäre, diese aufzubauen. Aber er hat es ja erlebt und sagt es diesem Volk dann auch weiter, die gütige Hand Gottes ist über mir gewesen. Und Er bringt seinen Auftrag in Verbindung mit Gottes Impuls und mit seinem Segen. Der persische König selbst hatte ihn bevollmächtigt, die Mauer aufzubauen. Er hatte ihm sogar alles Material, Baumaterial mitgegeben, das er dazu benötigt hat. Aber als Nehemia jetzt zurückkehrt nach Jerusalem, ist alles noch schlimmer, als er es befürchtet hatte. Als er es berichtet bekommen hat. Alles Ruinen und Schutt. Und während ich das sage, fällt mir ein, dass ich meine Deko vergessen habe heute. Die ist unten im Keller. Also die Steine, für diejenigen, die es noch nicht wissen, die hier letztens hier rumlagen, die bringe ich nächste Woche wieder hier zur Geltung. Aber ja, diese ganzen Ruinen und dieser Schutt, und er guckt sich bei einer nächtlichen Besichtigung alles an, und kommt dann zurück am Morgen und ruft das Volk zusammen und hält eine motivierende Rede. Und zwar nicht nur einfach irgendwie, dass er sie begeistern will, sondern er zeigt ihnen auf, diese Mauer, diese Stadt hat etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Im Grunde genommen, was wir eben so gesungen haben, dass es uns um Gottes Ehre geht. Und ich sage mal, um es auf uns zu übertragen, jede Gemeinde in diesem Land und in dieser Welt hat etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Es geht nicht nur darum, dass wir uns nett versammeln und schön Gemeinschaft haben, vielleicht als Christen, sondern hier tragen wir etwas dazu bei, egal wie klein oder groß. Und Jesus sagt sogar, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der lebendige Gott ist da unter uns. Und ob das 200 oder 1000 sind, die sich versammeln, heute gibt es Kirchen, die haben zehntausende Besucher in einem Gottesdienst. Wir sind etwas kleiner hier, aber trotzdem, das hat was mit Ehre Gottes zu tun. Und Frau Kulig, um es mal Ihnen zu sagen, dass die Gemeinde hier stattfinden kann, Gottesdienst, wird Gott geehrt. Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit dazu geben und Teil davon sind, dass wir diese Tanzschule nutzen dürfen. Hier wird etwas getan zu Gottes Ehre. Und das hat das Volk kapiert nach dieser Rede von Nehemia. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 2, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Hey Nehemia, wir sind dabei. Du kannst mit uns rechnen. Ja, ich weiß nicht, ob Nehemia mit so einer unglaublichen Resonanz gerechnet hat. Aber er ergreift die Gelegenheit, diese erste Begeisterung zu kanalisieren, ja, und organisiert die Arbeit. Und so entsteht in Jerusalem kurzer Zeit eine Großbaustelle, bei der mehrere Kilometer Stadtmauer, einige Kilometer, ist gar nicht so viel eigentlich, teils repariert, teils ganz neu errichtet werden müssen. Zur Verfügung steht das Bauholz des persischen Königs, des damals mächtigsten Mannes der Welt, und ein Trümmerfeld von Brocken, Steinbrocken, Felsbrocken in der Nähe der Mauer. Dort sind die Steine alle schon überwuchert von Unkraut, von Gestrüpp, von Dornen. Immerhin sind seit dieser Zerstörung 140 Jahre vergangen. Also da kann schon viel an Unkraut und Baumbewuchs entstanden sein. Auch das Gelände ist nicht ganz einfach. Ich glaube, ich habe mal ein Bild hier dabei. Da sieht man die Höhenunterschiede auf dem Gelände, wo die Mauer geht. Die Mauer läuft die Höhe des Kidrontals runter, muss hinauf dann zum Tempelberg. Also das ist nicht so einfach dort zu bauen. Und dann fragt man sich, wenn man diese Geschichte liest, welcher Architekt oder Bauleiter würde so eine riesige Aufgabe ohne Fachleute, ohne Zimmerer, ohne Maurer, ohne Steinmetze angehen? Eigentlich müsste man sagen, Nehemia, du bist da völlig durchgeknallt, dass du da überhaupt dran denkst, mit diesen unfähigen Mitarbeitern was zu machen. Und ich muss an dieser Stelle denken an das erste Gemeinde, nee, das war nicht das erste, das war das zweite, das ich erlebt habe, so als Christ, ein Gemeindezentrum, wo gebaut wurde. Und das war in der Nähe von Bonn. Und wir hatten ein altes Gebäude und wir hatten einen Bauleiter, das war so ein richtiger Handwerker, der hat es geschafft, Leute mit einer Baustelle mit zu integrieren, die nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen konnten. Ich weiß noch, der hieß Dirk, und ich weiß, er ist ein paar Jahre davor, seine Frau mir mal geklagt, dass sie alles zu Hause handwerklich machen müsste, weil ihr Mann einfach nicht in der Lage ist, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Und der hat durch diesen Bauleiter es geschafft, sogar Wände zu verputzen. Halte ich für die höchste Kunst am Bau, Wände zu verputzen, die nachher auch gerade sind. Das hat er mit dem geschafft. Und ich kam einem vorbei und denke, Dirk, was machst du denn hier? Und er verputzt da schön die Wand. Das ist wirkliche Kunst. Und scheinbar scheint Nehemia so ein Bauleiter zu sein. Er hat zwar keine Handwerker da, aber er schafft es, diese persönliche Betroffenheit beim Volk, bei den Menschen dort, so eine kollektive Bereitschaft mit anzupacken, wie auch immer, zu lenken. Persönliche Betroffenheit ist aber wichtig, aber damit ist noch nichts getan. Erst wenn Entscheidungen umgesetzt werden, wird sich etwas verändert. Ein Steinhaufen baut sich nicht von selbst zu einer Mauer auf. Und ich denke, wir können auch als Gemeinde ganz viel über dieses Kapitel hier lernen. Vor allen Dingen von den Menschen, die dort aufgelistet werden. Und das ist ein total faszinierendes Kapitel 3 im Nehemia-Buch. Im Grunde genommen werden da ganz viele Namen auf Listen genannt und was die so machen. Eigentlich eine langweilige Liste. Total langweilig, aber wenn man sich die genauer anguckt, erhält sich ganz viel. Und man findet hier quasi 4 Personen auf der Baustelle. Und ich habe mal gesagt, wo ist dein Platz auf der Baustelle? Vielleicht kannst du dich zu einer dieser Personen stellen. Das sind zum Beispiel motivierte Leute. Ich sag mal, hier wird genannt Eliashib, der Hohepriester, neben ihnen einer der Goldschmiede, neben ihnen Hanania, ein Salbenmischer, neben ihm Shalom, der Sohn Halolels, der Oberste der anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter, von den Rostor, die Priester, jeder seinem Haus gegenüber, nach ihm besserte Shemaja aus, der Hüter des Osttors, der Händler. Ich habe einfach mal ein paar aus dieser Liste aufgelistet. Wer mag, kann mal zu Hause diese ganze Liste genauer lesen. Und was man hier auf jeden Fall sieht, ist in diesem Bericht, dass unterschiedlichste Personen sich gewinnen lassen, mit anzupacken. Oberste, Priester, Männer, Frauen, Handwerker, Goldschmiede, Wasserträger, sogar ein Salbenmischer. Also ein Apotheker, muss man sagen. Während die einen nach Schweiß rochen, roch er nach Kräutern vielleicht, ich weiß es nicht. Und da wird dann noch jemand erwähnt, mit ihm seine Töchter, vielleicht hat er keine Söhne, auf jeden Fall die Mädels, die packen genauso an wie die anderen. Insgesamt werden in diesem ganzen Kapitel, das, wo ich beispielhaft einfach welche ausgewählt habe, 39 verschiedene Gruppen genannt, die in irgendeiner Weise teilhaben, die an der Arbeit beteiligt sind. Aus allen Gesellschaftsschichten, neben den Priestern, Leviten und Tempeldienern waren da Goldschmiede, Kaufleute, Beamte, Privatleute, Herren, Diener, Männer, Frauen. Und es ist die Frage, wie kommt es, dass diese unterschiedlichen Leute so motiviert waren und Höchstleistungen gebracht haben? Ich glaube, und das gilt auch in der Gemeinde, wenn man Leute ermutigt, dort sich einzubringen, wo ihre größten Gaben sind, ihre Fähigkeiten. Deswegen habe ich in der Gemeindearbeit immer wieder darauf geachtet, nicht zu sagen, da ist eine Lücke, wer kann sie ausfüllen, sondern zu fragen, was bringst du für ein Potenzial mit? Das ist nämlich ein völlig anderer Ansatz. Manche Lücken müssen auf diese Weise offen bleiben. Aber dafür findet man manchmal Bereiche, wo Leute sich mit Herz und Seele einbringen und Höchstleistungen bringen. Ziel ist es, vor allen Dingen einen Platz tätig zu sein, der zu einem passt. Wo Gott einem Gaben gegeben hat, die wird er dann brauchen. Das ist nämlich der Unterschied, wenn man irgendwo mitarbeitet und eine Arbeit einem Energie abzieht oder man irgendwo mitarbeitet und die Arbeit gibt einem Energie. Das ist ein ganz großer Unterschied. Verliere ich hier Energie oder gewinne ich Energie? Hier in der Geschichte ist der Schlüssel für die Höchstleistungen, die in der Mauer entstehen, vielleicht, dass Nehemia die Menschen auch dort einsetzt, wo sie ihr Haus haben oder ihren Laden. Also da, wo es ihnen am wichtigsten ist. Hier zum Beispiel wird das an einer Stelle genau gesagt. Moment, ist das hier oder neben so? Genau. Jeder seinem Haus gegenüber, da steht es. Jeder seinem Haus gegenüber, das ist ein Schlüssel da dran. Wo ist man am meisten interessiert, dass die Mauer gut wird, wenn der Feind angreift? Klar, wo man sein Haus hat. Das würden auch wir machen. Dort, wo wir wohnen, die Mauer so gut wie möglich wäre, den Speis so anrühren, dass die Steine halten, wenn da der Angriff kommt. Jeder von uns hätte beim Bauen einer solchen Mauer, wenn sie am eigenen Haus vorbeiführt, eine ganz hohe Eigenmotivation. Und da erübrigt sich auch alle Qualitätskontrolle. Wenn jemand dort arbeitet, wo er am liebsten ist, dann gibt er sein Bestes. Oder gibt sie ihr Bestes. Und diese Motivation wird dann in Vers 37 beschrieben. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. In der Guten Nachricht Übersetzung heißt es, sie waren alle mit Eifer bei der Sache. Sie hatten einfach Lust, sie hatten Spaß, sie hatten Bock drauf zu arbeiten. Und die Vision, an etwas Größerem beteiligt zu sein, das motivierte ganz, ganz viele, hatte sie alle gepackt. Und jeder kennt solche Erfahrungen von uns, wenn man mit hochmotivierten Leuten oder motivierenden Leuten zusammenarbeitet. In einem Team zusammen dabei ist. Da entsteht eine Energie, die steckt uns gegenseitig an. Hier entsteht so etwas und das führt zu beeindruckenden Ergebnissen hier in der Geschichte. Ein wichtiger Schlüssel aber dazu ist die zweite Personengruppe, die hier erwähnt wird. Hier hatte ich noch ein paar Beispiele genannt. Das sind vorbildliche Leiter. Eine Gruppe, die besonders erwähnt wird. Die ganze Bauliste beginnt nämlich mit dem Hinweis, dass der hohe Priester Eliashib zuerst genannt wird. Und warum ist das so wichtig? Schon in Kapitel 2, im vorigen Kapitel, Vers 17, lenkt Nehemia das Herz des Volkes darauf, nicht auf die Mauer zu achten, sondern auf die Ehre Gottes. Und nichts ehrt Gott so sehr wie eine gesunde, starke, aktive Gemeinschaft Gottes. Und da sind Leiter ein Vorbild in der Arbeit und sollten in erster Linie Gott ehren. Und deshalb wird auch von Priestern hier auch sehr viel verlangt, scheinbar mehr als von den anderen. Sie errichten nicht nur ein Tor, wie es in der Geschichte heißt, sondern dazu noch ein ziemliches Stück Mauer. Das habe ich hier nicht zitiert. Es war vorher in dem Text. Okay. Sie errichten noch ein ziemliches Stück Mauer und restaurieren noch zusätzlich zwei Türme. Natürlich bekommen sie ihren Bauabschnitt am Tempelplatz, weil das sie natürlich am meisten interessiert, dort zu wohnen, dort die Mauer zu haben. Und sie bekommen den Hauptzugang zum Tempel, dem Schaftor. Also diesen Bauabschnitt sind die Priester dran, aber sie sind als Erste werden sie genannt. Auch werden in der Liste 8 Oberste oder Ratsherren genannt, Männer mit gehobener Verantwortung. Sie kommen aus angesehenen Familien. Statt sich vermutlich waren sie noch nicht so gewohnt, dass sie selbst dienen, eher sich selbst dienen lassen. Sie haben sich sehr wahrscheinlich selten bei der Drecksarbeit die Hände schmutzig gemacht, aber hier machen sie es. Als Leiter gehen sie voran. Hier arbeitet also ein Doktor so und so mit einer ganz einfachen Person nebeneinander. Seite an Seite. Auch die auf eine angesehene Familientradition hinweisen könnten, stehen plötzlich mit der Maurerkelle neben Leuten, die jetzt erst im Volk Gottes einen Namen bekommen durch so eine Liste. Vorher nicht bekannt waren. Und das wird deswegen, ist das hier so wichtig in dieser Liste, weil es auch ein paar Leiter gibt, die sich nicht da einreihen lassen. Die quasi als Gegenbeispiel dienen. In Vers 5 gibt es einen kleinen Hinweis, der Vers spricht von Mitarbeitern aus Tekoa. Werden genannt, wo die kommen, das ist etwa 19 Kilometer weg von Jerusalem. Das waren ganz einfache Leute, die gekommen waren, einfach mitzumachen. Nicht nur irgendwie, sie übernehmen sogar zwei Bauabschnitte in dieser Mauer. Aber dann werden ihre Leiter erwähnt. Und da heißt es von ihnen im Gegensatz, sie beugten ihren Nacken nicht. Finde ich ein guter Ausdruck, oder? Sie beugten ihren Nacken nicht. Diesen Leuten, diesen Leitern von diesen Leuten aus Tekoa fehlt diese Einstellung ihrer eigenen Leute. Vielleicht waren sie zu stolz, vielleicht rebellierten sie gegen diesen Plan, ich weiß es nicht. Vielleicht fühlten sie sich einfach nur schlecht informiert, wie das so ist, oder nicht einbezogen, sie wurden nicht gefragt vielleicht, wie das bei jeder Baustelle und auch in der Gemeinde der Fall ist. Da gibt's immer welche, denen man auf den Schlips getreten hat. Man hat sie nicht mit reingenommen, jetzt habe ich keine Lust. Und so scheinen die hier zu sein. Sie beugten ihren Nacken nicht. Sie waren irgendwie eingeschnappt. Ich finde das sehr beeindruckend und sehr ungewöhnlich, welche Einstellung deren Leute haben, an den Tag hier legen. Sie lassen sich von ihren passiven und vielleicht stolzen Leitern nicht beeinflussen, sondern machen selbst. Packen selbst an. Auch wenn das 20 Kilometer weg ist von ihrer Heimatstadt, ihnen ist die Ehre Gottes offensichtlich so wichtig, dass sie wieder aufgerichtet wird. Ich habe immer wieder Leiter erleben dürfen, da bin ich so dankbar, die sich nicht schade waren, selbst anzupacken. Die nicht nur die Verantwortung trugen oder Dinge anleiteten. Einen Leiter mal in der Küche beim Abwischen nach einem Gemeindefest zu erleben, ist ein Wucht, ein unglaubliches Vorbild. Oder mit einem Besen, wenn etwas verschüttet wurde. Oder bei einem Baueinsatz dabei zu sein. Das motiviert andere, ist eine Ermutigung für diejenigen, die ihnen folgen. Und das ist hier der Fall. Leiter, die anpacken. Dann haben wir noch eine dritte Gruppe, das sind treibende Kräfte, sage ich mal so. Klingt so ein bisschen wie nach den ersten, aber das noch ein bisschen mehr. Noch ein weiteres Fundstück in Vers 11, da heißt es, Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Sehr, sehr klar dokumentiert. Vers 20 auch. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabbais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eljaschibs des hohen Priesters. Einige in dieser Mauer arbeiteten dort, wo sie eingesetzt wurden. Einige andere arbeiteten mehr als andere. Sie arbeiteten darüber hinaus. Vielleicht sind sie an dem einen Punkt schneller fertig geworden, man weiß es nicht, als sie und auch Nehemia ja vielleicht gedacht haben. Mancher Arbeitsaufwand lässt sich bei so einer Baustelle nicht ganz abschätzen. Vielleicht fehlte ihnen aber auch die Haltung, die andere hatten, nämlich, ich mache nur das Nötigste und nur, was man mir sagt, mehr nicht. Diese Haltung fehlte ihnen komplett. Sie waren fertig mit ihrem Ding, wollten nicht nur ihre Pflicht erfüllen, das absolut Nötigste tun, um nur nicht negativ aufzufallen in der ganzen Baustelle. Nein, sie setzten noch einen drauf. Und diese zwei Stellen sind so Beispiele dafür, für solche Leute, die treibende Kräfte waren. Und hier wird dieses Wort mit Eifer genannt. Das muss übersetzt werden, glühend, brennend, mit Feuereifer am Werk sein. Also die waren so hoch motiviert, so unter Adrenalin, dass sie sagten, das eine Ding haben wir fertig, wo ist die nächste Baustelle? Sehr, sehr cool, solche Leute in der Gruppe zu haben. Die reißen definitiv andere mit. Und dann steht vielleicht sogar sowas wie ein kleiner Wettbewerb. Es ist interessant, dass dieser eine hier Baruch diesen Eifer in der Nähe des Hauses des Priesters Eljaschib an den Tag legt. Offensichtlich war es ihm wichtig, dass es dem Oberhaupt, dem Priester, gut ging und dass sein Ding auf jeden Fall fertig wird. Und das macht er mit großer Begeisterung hingraben. Und solche Leute sind in der Gemeinde Gold wert, in jeder Gruppe Gold wert. Es sind oft Leute, die verbreiten schon gute Stimmung, wenn sie in einen Raum reinkommen. Nicht selten hört man sie bei der Arbeit pfeifen oder singen. Muss nicht gut sein, aber es motiviert. Das Tolle ist, sie lassen sich nicht von der schlechten Stimmung anderer irritieren. Stattdessen machen sie gute Stimmung. Unglaublich wertvoll, solche Leute in jeder Gruppe, vor allen Dingen in der Gemeinde. Sie lassen sich von Negativen nicht so leicht beeinflussen, haben mehr Energie für Positives, wie dieser Baruch hier. der mit Eifer begeistert arbeitet und dann auch noch Zeit und Energie für einen weiteren Abschnitt hat. Unglaublich. In der Nähe solcher Leute arbeite ich persönlich am liebsten, weil sie helfen mir über manches tief hinweg, das ich selbst habe. Aber eine vierte Gruppe, die sollte man nicht unterschätzen. Und zwar sind das die Kritiker und Gegner. Und die hat man bei jeder Arbeit, die im Reich Gottes passiert. In der Gemeinde oder Missionswerk, wo auch immer, bei einer sozialen Arbeit. Man hat auch diese Leute und die sollte man nicht unterschätzen. Die sollte man unbedingt auch im Blick behalten. Wir hatten schon im letzten Kapitel gesehen, es gab Widerstand von außen durch diese feindlichen Führer von Nachbarvölkern, Sanballat und Tobia, die wurden auch schon genannt. Solchen Gegnern reicht es nicht, dass andere arbeiten. Nein, sie wollen das sogar verhindern, dass andere arbeiten. Und sie versuchen hier sowas in diesem ganzen Kapitel, sowas wie eine psychologische Kriegsführung. Ich lese das mal. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia der Ammoniter war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. So, das sind die Kritiker und Gegner. Und es ist interessant, wie die hier beschrieben werden. Sie kommen da von ihren Bergen runter quasi, wo sie wohnen, schauen sich von außen die Mauer an und beobachten, wie Priester und Goldschmiede, junge Mädels, ältere Männer, Apotheker und andere Hand in Hand arbeiten. Und sie können es nicht fassen und sie wollen es nicht stehen lassen. Zuerst haben sie nur so ein müdes Lächeln übrig. Haben sie doch lange genug in der Nachbarschaft dieser kompromissbereiten, lustlosen, lahmen Gemeinde gewohnt. Sie haben das schon jahrelang beobachtet, von denen kommt nichts. Und jetzt plötzlich werden die aktiv. Was ist los? Und jetzt sehen sie, wie sie dieses Riesenprojekt angehen. Und sie sehen den Entwicklungsstand. Und dann kommen sie und fangen an hier zu stänkern, kann man sagen. Interessant ist, von Kapitel 3 bis Kapitel 6 werden ganz viele Bemühungen von diesen äußeren und inneren Feinden geschildert. Man kann sagen, es werden hier 9 verschiedene Taktiken beschrieben in diesen nächsten Kapiteln, deren sie sich bedienen, um die Arbeit abzubrechen, zu verhindern. Sie spotten, sie drohen mit feindseligen Handlungen, sie entmutigen, sie schüren Angst, fördern Egoismus, fördern faule Kompromisse, verleumden, drohen, stiften Intrigen. Eine ganze Palette an entmutigenden Dingen, die sie da auf die Beine bringen. In Kapitel 2 noch haben sie sehr harmlos begonnen. Hier legen sie nochmal eine Schippe drauf. Sie machen sich lustig über die Bauleute erstens. Sie bezeichnen sie als ohnmächtige Juden, als unqualifiziert, unfähig und so weiter. Was ja auch nicht ganz der Unwahrheit entspricht. Sie sind nicht besonders qualifiziert. Dann spotten sie über das ganze Vorhaben. Dahinter im Grunde genommen über Gott selbst. Das ganze Vorhaben. Nicht ungefähr hat ein Literaturkritiker Spott als die Sprache des Teufels bezeichnet. Hat ein säkularer Literaturkritiker gesagt. Spott gleich die Sprache des Teufels. Dieses Werkzeug bedienen sich hier. Auch Menschen, die Gott nicht kennen, wissen nichts von Gottes Möglichkeiten. Menschen kennen das nicht. Sie kennen nicht Gott, den Gott, der in unserer Schwachheit mächtig sein will. Und das wird hier. Sie spotten über das Ganze. Sie lästern auch über die Baumaterialien, den Schutt, die niedergerissenen Mauern und so weiter. Sie kennen auch nicht diesen Gott, der aus nichts oder wenigem viel machen kann. Sie erhöhen auch viertens über das Endergebnis. Nein, man braucht hier kein Heer an Bauarbeitern oder ein Heer von Soldaten, um die Mauer niederzureißen. Nein, ein Fuchs wird die einwerfen. Ganz wichtig bei Widerstand auf Gottes Baustelle, egal wie die aussieht, die Baustelle, vieles aus menschlichem Standpunkt gesehen ist ja nicht verkehrt, was die sagen. Natürlich sind diese Arbeiter nicht besonders qualifiziert. Natürlich haben sie nur ungenügende Baumaterialien zur Verfügung. Natürlich kann keiner wirklich garantieren, dass das Ding fertig wird, dass man das Ziel erreicht. Natürlich übersteigt das Ganze die Fähigkeiten dieser Menschen. Aber was die Gegner oft nicht sehen, sie haben zwar nur begrenzte Möglichkeiten, aber glauben an einen großen Gott. Und das ist hier der Fall. Und Nehemia, wie reagiert er? Er lässt sich auf jeden Fall nicht von der Arbeit ablenken. Das Ziel ist klar, die Arbeitsanweisungen sind klar. Er nimmt sich auch nicht die Zeit, auf alle ihre abschätzigen Bemerkungen und Aktivitäten zu reagieren. Er weiß, dass Gott diese Worte gehört hat und dass Gott sich darum kümmert. Und es ist interessant, wie er hier reagiert, wie das an vielen Stellen dieser fantastischen Geschichte passiert. Er betet. Er spricht mit Gott über diese Gegner, über diese Angriffe. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen. Gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Mit anderen Worten, Gott, kämpfe du für Gerechtigkeit mit unseren Gegnern. Du siehst, wir haben gerade anderes zu tun. Kümmer du dich darum. Gott, verwende dich für uns. Sie haben im Grunde genommen nicht uns angegriffen, unser Werk, sondern dich, der dahinter steht. Und er bittet darum, nicht Selbstvergeltung ausüben zu müssen, sondern sagt, Gott, das ist deine Sache. Und am Schluss, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Die beste Art, manchmal mit Widerstand umzugehen, ist einfach weiterzumachen. Einfach weiterzumachen. Egal, was von außen auf dich vielleicht einprasselt, mach weiter, wenn du weißt, du bist auf Gottes Spur. Gehe Schritt für Schritt weiter. Oder um es hier zu sagen, bau Stein für Stein weiter. Mach gemeinsam mit anderen bauen, zusammen weiter. Und was schon in Kapitel 2 begonnen hat, setzt dieses Kapitel hier fort. Wir aber bauten weiter an der Mauer. Und dieses uns oder wir, das sind keine Floskeln. Nehemia merkt hier, ich bin ein Teil einer größeren Sache in einer größeren Gemeinschaft. Wir machen das gemeinsam. Und in Kapitel 4, Vers 15 sehen wir, dass Nehemia sogar selbst mit anpackt, an der Arbeit teilgenommen hat, wie die anderen Bauleiter, Obersten und anderen Arbeiter. Die Frage ist heute, wo stehst du auf der Baustelle? Vielleicht bist du gar nicht hier genannt. Es gibt noch eine ganz große Gruppe, oft in jeder Gruppe, die sind erstmal Beobachter. Die sind nicht dagegen, sind aber auch nicht dafür, sondern Beobachter. Es ist eine gaußsche Verteilungskurve, kann man sehen. Das ist die größte Gruppe oft. Die lassen sich aber oft von treibenden Kräften oder vorbildlichen Leitern und motivierten Leuten auch mit begeistern. Aber manchmal ist man noch in einer Phase, wo man sagt, ich gucke mir das erstmal an, wo das hinläuft. Sag mal, auch hier mit der Gemeinde in Speyer. Mal gucken, wie sich das so entwickelt hier, ne? Ich lade dich ein, dabei zu sein. Dich anstecken zu lassen von den motivierten Leuten, vorbildlichen Leitern. Die haben wir auch hier, auch in der kleinen Gruppe. Und dabei zu sein, nicht bei dem Schuttberg zu bleiben, immer auf den Schuttberg zu gucken, was da noch nicht oder was da noch fehlt. In so einer kleinen Gemeinde haben wir keine Wahnsinnsbands hier, wie in großen Gemeinden. Wir haben vielleicht manche Dinge, die haben große Gemeinde. Wir haben noch keinen Kindergottesdienst. Wir würden uns total wünschen, euch so einen Kindergottesdienst anzubieten. Vielleicht können, wenn ihr wiederkommt, sorgen wir dafür, dass das passiert. Aber nur mal als Beispiel. Es gibt manche Dinge nicht in der kleinen Gemeinde. Ich lade dich ein, mitzumachen. Und vielleicht das ein oder andere in Bewegung zu setzen. Den ein oder anderen Stein zu mauern. Mit deinen begrenzten Fähigkeiten. Diese Geschichte ist so eine Ermutigung, dass du nicht zu allem die Profession haben musst, um was zu machen. Gemeinsam schafft man manchmal auch unqualifiziert sehr viele qualifizierte Dinge. Und ich möchte uns einladen, dabei zu sein, FEG Speyer zu bauen. Hier in diesem Ort Gemeinde zu bauen, die seine Ehre fördert. Gottes Ehre des Erfinders der Gemeinde. Und aus dem ganzen vielen Schutt, der vielleicht auch aus Vergangenheit oder in deinem Leben übrig ist, noch rumliegt, was Gutes zu schaffen. Etwas zu Gottes Ehre hinzubauen. Es ist interessant, dass Petrus in seinem Brief, das habe ich hier nicht stehen, dieses Bild von Baustelle nochmal aufgreifen. Das möchte ich zum Abschluss nochmal lesen. 1. Petrus 2, Vers 5 sagt er, lasst euch, und er überträgt dieses Bild von einem Stein auf uns als Teil der Gemeinde. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt wird. An denen er Freude hat, weil sie zum Werk Christi gehören. Das ist ein starker Ausdruck. Gemeinde ist quasi Baustelle, deswegen sind wir mit diesem Bild hier in Nehemia nicht weit weg. Sei ein Teil einer pulsierenden Baustelle. Und das wird, wie wir das von Maria am Anfang gesehen haben, das steckt einfach an. Es macht Spaß dabei zu sein. Die haben einen Bahnhof, den sie aufbauen können. Ich hätte Lust, da mitzumachen. Ich fand das so motivierend, diese Geschichte. Du hast sie mir vorher gelesen. Genauso wie diese Geschichte hier bei Nehemia. Es macht Spaß, dabei zu sein. Wenn man nicht nur Beobachter ist von außen, dann fallen einem total viele Sachen auf, die nicht so gut laufen. Kein Wunder, dass diese Kritiker da sind. Wenn man von der Seite steht, fallen einem hunderte Sachen auf, die nicht laufen. Es ist was anderes, wenn man drin ist in der Aufgabe. Plötzlich kann man darüber hinwegsehen, dass nicht alles so 100% funktioniert. Aber man erlebt etwas ganz Besonderes. Vor allen Dingen, wenn dann die Mauer fertig sein wird. Diese Leute, und wir werden noch eine extra Predigt darüber haben, können dann auch feiern. Und dafür lohnt sich. Sie werden irgendwann mal eine riesen Party feiern. Und das ist dabei zu sein, weil man Teil der ganzen Geschichte war, was völlig was anderes, als einfach nur als Beobachter das erlebt zu haben. Schön, wenn ihr dabei seid. Herzlich willkommen auf der Baustelle. Amen.